Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich eine der erfolgreichsten Parasportlerinnen zu Gast, Denise Schindler. Und wenn du wissen willst, wie Denise zu dem Spitznamen Killerbiene kommt und warum Denise 2024 nicht an der Startlinie als Sportlerin stand, sondern als ZDF-Parasportexpertin live aus Paris berichtet hat, dann bleib dran, denn das erfährst du nach dem Intro. Liebe Denise, herzlich willkommen in meinem Podcast und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich freue mich, heute mal mit dir virtuell zusammenzusitzen.
Ja, Denise, für unsere Zuhörer und Zuschauer da draußen, wie bist du überhaupt zum Parasport gekommen?
Tatsächlich ein bisschen wie Schneewittchen hinter den Bergen bei den sieben Zwergen. Ich war während meiner Abiturzeit, habe ich neben meinem Fitnessstudio gejobbt, weil ich Geld brauchte, war sehr unsportlich noch zu der Zeit, auch einfach aufgrund meiner Historie, dass ich schon sehr früh meine Behinderung hatte. Und habe dann mit Spinning angefangen und habe dann relativ schnell am Rad gedreht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und bin dann in den Leistungssport gestolpert, weil ich nach meinem zweiten Alpencross, wo ich wieder aus den Alpen zurückkam, eine Radtour gemacht habe in den Bayerischen Wald, dem Aberhoch. Und da war eine ganz tolle, nette Frau dabei, die ist mit mir geradelt und die hat danach gepetzt. Und zwar hat die dem Radsportleiter in Bayern vom Pararadsport gesagt: Du, da ist eine, die fährt mit eineinhalb Beinen mit den Jungs den Berg hoch, die wäre was für dich, für den Kader. Und tatsächlich habe ich ein paar Tage später dann eine Nachricht auf der Mailbox gehabt vom Franz Zissler, liebe Grüße gehen raus, ob ich nicht mal zum Lehrgang kommen möchte, ob ich nicht mal reinschnuppern möchte, ob ich nicht mal Rennen fahren möchte. Und ganz ehrlich, ich hatte damals keine Ahnung. Ich bin gerne Rad gefahren, habe mich immer gequält, habe immer versucht, das Hinterrad der Männer zu halten und es war Training genug mit so als Frau und dann mit eineinhalb Beinen. Und dann, ja, habe ich gedacht, im ersten Moment habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, oh, Rennen fahren, ich weiß ja nicht, weil ich natürlich durch meine Kindheit sehr stark geprägt war und tatsächlich da eigentlich immer die Letzte war im Schulsport und für mich Wettkampf nichts Positives war bis zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich noch mal eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Tag habe ich mir gedacht, ich habe ja nichts zu verlieren. Also wenn ich, selbst wenn ich dann es ausprobiere und die Letzte am Zielstrich bin, dann kann ich immer noch wieder aufhören. Und so habe ich es ausprobiert und dann war ich nicht die Letzte. Und dann ging es weiter und so bin ich tatsächlich in den Leistungssport gestolpert. Im ersten Moment nicht mit dem großen Ziel, Weltmeisterin zu werden, ehrlicherweise.
Aber du bist ja sehr erfolgreich gewesen. Wie bist du eigentlich zu diesem Spitznamen Killerbiene gekommen?
Die Killerbiene, die ist entstanden von einem sehr, sehr guten Freund, der mich wirklich genau aus dieser Zeit kannte. Oder wir haben uns in der Zeit kennengelernt, da war ich verrückte Hobby-Radsportlerin, war noch in meiner Studienzeit und habe Tino damals kennengelernt. Und dann fing es eben an, dass ich zum Lehrgang eingeladen worden bin, die ersten Rennen gefahren bin. Und was man sehr früh gemerkt hat, dass ich eine unheimliche Fähigkeit hatte, mich zu quälen, mich zu killen und eben auch den Stachel auszupacken, wenn es notwendig ist im Rennen. Also wenn man wirklich sich durchsetzen muss, wenn man leiden muss, auch selber. Und es war meine größte Fähigkeit, wirklich alles zu geben, mich durchzukämpfen. Und so ist die Killerbiene entstanden, die einfach macht, die losflattert und vielleicht noch nicht ganz den Weg kennt, aber einfach loslegt. Und den hatte Tino damals geprägt. Grüße gehen raus. Und ist bis heute ein ganz wichtiger Mensch an meiner Seite. Er hat viel geprägt. Wir haben gemeinsam Präsentationen gestaltet. Wir haben eine Homepage gemacht. Und der Name Killerbiene ist auch nicht mehr von mir gewichen.
Das stimmt, er ist auch überall präsent. Und wenn man deine Erfolge sieht, drei Weltmeistertitel, vier paralympische Medaillen, welcher von diesen Titeln oder von diesen Erfolgen, vielleicht auch mal ein zweiter Platz, ist für dich der wertvollste gewesen und warum?
Also es gibt, glaube ich, zwei, die mir am wertvollsten sind. Das ist sicherlich die letzte Medaille, die ich in Tokio geholt habe. Bei den Paralympics 2021 haben sie ja stattgefunden, obwohl es offiziell ja Tokio 2020 heißt. Jeder weiß, da war die Pandemie, wir mussten das Ganze ein Jahr verschieben. Dann hatte ich noch on top kurz vorher einen sehr, sehr schweren Sturz am letzten Trainingstag im Trainingslager, 4 Tage vor Abflug nach Tokio. Und ich habe so wirklich alles nochmal in die Waagschale geworfen für diese dritten Spiele von mir und jeden Stein nochmal umgedreht. Und dann war so viel mühsam in der Vorbereitung. Ich hatte mit Entzündungen zu kämpfen. Es war eben die Pandemie, alles wurde ein Jahr verschoben. Dann war es so, dass ich eben diesen schweren Sturz hatte, es gar nicht klar war, ob ich fliegen kann. Ich hatte dann Gott sei Dank keinen Bruch, nur Blutergüsse, hatte Gott sei Dank keine Blutungen im Gehirn, konnte dann nach Tokio fliegen und hatte aber immer das Ziel vor Augen. Ich hatte das in den großen Traum, unter 4 Minuten zu fahren. Und es ist mir dann gelungen in Tokio. Trotzdem ich eigentlich eine Woche vorher noch aussah, als würde ich gar nicht mehr Rad fahren. Und das ist tatsächlich für mich die emotionalste Medaille gewesen, obwohl es ja dann nur Bronze war, in Anführungszeichen. Für mich hat sich das angefühlt wie Gold und ist wirklich eine der emotionalsten Medaillen, die mir mental am meisten abverlangt hat. Und da war ich auch sehr, sehr froh, dass ich schon so eine reife Sportlerin war. Mental auch wirklich extrem stark, am stärksten, wenn ich so auf meine ganze Karriere zurückblicke. Sonst hätte ich die Medaille auch nicht gemacht.
Das glaube ich. Und die zweite Sache?
Die zweite war tatsächlich so ein bisschen eine Revanche bei meinen zweiten Paralympics, bei den Spielen in Rio 2016. Da haben alle auf mich gesetzt, dass ich auf der Bahn in der Verfolgung eine Medaille hole. Und dann kam der tolle Qualifikationslauf und es lief alles schief, was schief laufen konnte, aufgrund von Fehlern, auch eigene Fehler von mir. Es kam wirklich zu einem absoluten Dominoeffekt und ich wurde disqualifiziert in meinem allerersten Wettkampf, am allerersten Tag der Paralympics. Und ganz ehrlich, da ist mal wirklich die Welt für mich untergegangen. Also ich habe mich 4 Jahre vorbereitet, dann war ich die erste paralympische Radsportlerin, die ein FES-Rad bekommen hatte. Für alle, das ist praktisch das FES-Institut ist in Berlin. Diese Bahnräder bekommen wirklich nur der Nationalkader, eigentlich eben der Olympische zu dem Zeitpunkt. Die haben aber gemerkt, ich will das, ich will eine Medaille auf der Bahn. Ich bin im Jahr davor Weltmeisterin geworden und man hat dann wirklich auf mich gesetzt und hat mir dann auch wirklich nochmal ein neues Fahrrad gegeben. Und das war wirklich ein Novum, also was ganz Besonderes. An der Stelle auch lieben Dank nochmal an Ronny von der FES. Und ich hatte auch eine ganz tolle 3D-gedruckte Prothese entwickelt. Und dann wirst du im Fin also im Qualilauf disqualifizierst und kommst nicht mal ins Finale. Und
Das
ich
glaube ich.
wusste, dass ich locker ins große Finale gefahren wäre. Also ich bin diese Zeiten, die dafür notwendig gewesen wären, schon im Training, im Probelauf gefahren. Und im Wettkampf kannst du immer noch mal mehr rausholen. Und da ist wirklich eine Welt untergegangen. Und ich habe da lange nicht verstanden, wofür das gut war. Und ein Jahr später ist dann veröffentlicht worden, wo die nächsten Bahnweltmeisterschaften stattfinden. Und das war dann eben wieder in Rio de Janeiro, aber dann 2018, 2 Jahre später. Und da konnte ich mir dann tatsächlich im Finallauf gegen die gleiche Gegnerin, wo ich damals disqualifiziert worden bin, also ich habe den Qualilauf überstanden, bin dann ins große Finale gekommen. Das kann man gar nicht so skripten. Das ist wirklich wie im Film gewesen. Und habe sie dann, ja, habe sie dann überholt, habe dann gewonnen mit meinem ganzen Team, also mit dem gleichen Team von 2016, mit dem wir alle Tränen 2016 bitterlich geweint haben zusammen, haben wir dann 2018 vor Freude geheult und wirklich konnten das so genießen und haben uns irgendwie so ein bisschen diese gefühlt. Es hat sich so ein bisschen immer angefühlt wie so eine geklaute Medaille, aber wir waren ja selber schuld, wir haben ja die Fehler gemacht. Und das konnten wir uns dann da zurückholen. Und die Medaille hat mir einfach gezeigt, wie wichtig Ausdauer im Leben ist Und dass uns das Leben doch manchmal prüft, wie sehr wir was wirklich wollen. Also manchmal denken wir, es wäre jetzt schon Zeit und jetzt müsste doch schon Erntezeit sein und jetzt müssen wir doch schon die Lorbeeren einfahren oder ne, das, was wir uns eben vorstellen, ist ja oft auch ein Projekt und dann
Ja, auch
denken wir,
hart
jetzt muss es
trainiert hast, ja.
laufen.
Ja.
Genau, ich hatte ja mega hart trainiert. Ich habe wirklich alles, also ich habe mich so verbessert gehabt. Ich war so stark geworden auf der Bahn, also wirklich perfektioniert. Ja, auch diese verrückte Prothese, die wir da gebaut haben, ja, 3D gedruckt, aerodynamisch. Wir haben da alles auf den Kopf gestellt. Und dann, ja, dann war es erst 2 Jahre später so. Und das ist so lustig. Man kann ja, ne, wie Steve Jobs sagt, you can't connect the dots to the future. You only can connect them backwards. Und es war so für mich so, da ist das Puzzlestück dann zusammengegangen. Da habe ich verstanden, für was das gut war. Und es hat mir dann auch nochmal gezeigt, dass ich zwar eigentlich 2016 rein physisch in einer super Form war, aber wir hatten strategisch ein paar Dinge vernachlässigt und nicht beachtet. Und diese Fehler mussten wir korrigieren und das haben wir 2 Jahre getan. Und haben dann eben 2 Jahre 2018 uns die Medaille zurückgeholt. Und es war so toll, wenn man wirklich mit diesem gleichen Team
Das glaube ich.
das wieder zurückholt. Und wir waren ja wirklich gescheitert. Also es ist was anderes, wenn man ein Rennen fahren kann und dann reicht es nicht. Das ist auch hart und es tut weh, aber damit kann man sich irgendwie arrangieren. Das ist ja der
Aber
sportliche
dann ist
Wettkampf.
einfach nicht mehr drin, ja. Und als
Genau,
das
dann war nicht mehr drin, aber
dann.
ich bin gar nicht wirklich zum Rennen fahren gekommen aufgrund dieser Fehlerkorrelierung. Und das war eigentlich das Schlimme. Das hat uns allen so wehgetan. Also sowohl den ganzen Team, die vor Ort waren, vor allem auch mir und ich. Ich glaube, das Schlimmste in der Zeit war auch für mich, dass ich all den Menschen, die auf mich gesetzt hatten, das nicht zurückgeben konnte. Das war, glaube ich, neben meiner persönlichen Enttäuschung über mich selbst eigentlich das Schlimmste daran, dass ich nicht zurückgeben konnte, all den Menschen, und es waren sehr, sehr viele, die an mich geglaubt haben, die das Potenzial in mir gesehen haben, nicht zurückgeben konnte. 2 Jahre später konnte ich es dann endlich.
Hat noch ein schönes Happy End genommen. Und wie du sagst, manche Sachen in dem ersten Moment denkt man, oh Mann, warum? Und im Nachhinein sagt man dann, hat so sein müssen, um dahin zu kommen, gell? Du hast ja noch mal ein sehr schwieriges Jahr 2024 gehabt. Eigentlich dein großer Traum, in Paris zu starten und in Paris noch mal eine Medaille zu holen. Aber dann ist ja 24 auch ganz anders gelaufen, als du gedacht hast, Dennis.
Ja, eigentlich muss man tatsächlich sagen, dass schon 22, 23 anders gelaufen sind, als ich dachte. Nach 21 brauchte ich dann auch wirklich eine Pause nach den Spielen in Tokio. Ich war körperlich sehr ausgelaugt, hatte tatsächlich später in Tokio noch einen Bandscheibenvorfall. Habe ich gar nicht mehr veröffentlicht. Dann kam 2022. Da ist mir auch alles nochmal um die Ohren geflogen. Ich habe mir unter anderem mein Steißbein gebrochen. Privat war alles turbulent. Es war sehr, sehr anstrengend 2022. So ein Steißbeinbruch kann ich
Als
niemandem empfehlen, der
Radfahrer.
Radprofi ist. Also bitte nicht nachmachen. Ja, das war wirklich krass. Es war einfach nur ein Trainingssturz, eine Unachtsamkeit, mit einem guten Freund eine Ausfahrt gemacht. Wir sind zu eng gefahren, die Lenker haben sich verhakt und zack, bin ich bei ungefähr einer Geschwindigkeit von 35 km/h, ja, innerhalb von einer Sekunde auf der Straße gelegen, mit dem Po zuerst und dann war eben mein Steißbein gebrochen. Ich hatte noch unheimlich Glück, es war eins unter der Wirbelsäule. Möchte man gar nicht drüber nachdenken. Dann kam 23, wo ich einigermaßen wieder okay war, wieder am Rad saß über den Winter, endlich wieder gute Einheiten fahren konnte und dachte, komm, jetzt steigst du sozusagen in die Saison ein, weil 22 konnte ich mir gar keine Rennen fahren durch den Sturz. Und dann kamen weitere Komplikationen. Ich hatte Entzündungen und musste tatsächlich viel in den Rollstuhl und konnte auch nicht aktiv die Prothese viel tragen. Dann war das endlich getan und dann dachte ich mir so, und jetzt kommst du
Jetzt.
zurück. Bin ja sehr resilient. Und dann kam nochmal ein Setback vom Körper und dann habe ich einfach gemerkt, Denise, dein Körper sagt dir jetzt, es ist gut. Ja, und das war ein Prozess, den man annehmen muss und der ging nicht von heute auf morgen. Und Und dann ist aber, wie so oft, das passiert in Momenten, wo man so mitten in den Veränderungsprozess ist. Man merkt es, aber ich habe dann irgendwie auch noch gedacht, ich hätte noch gern ein Abschlussrennen, einen Abschlusswettkampf. Das war immer noch so mein Traum. Und dann kam in dieser Zeit tatsächlich das ZDF irgendwann auf mich zu. So ganz heimlich gab es einen Anruf. Ja, Denise, was ist denn eigentlich mit dir und Paris? Ja, die Frage wusste ich selber nicht so ganz zu beantworten. Es war so, ich weiß es auch nicht. Also irgendwie, mein Körper macht es nicht ganz und mit halben Kanonen stehe ich definitiv oder versuche ich definitiv nicht nach Paris zu kommen. Ja, also nur wenn ich aus vollen Rohren
Ja.
gehe, also wirklich mit zu 100% an der Startlinie stehen kann, macht das Sinn. Ansonsten soll jemand anders den Startplatz nehmen und die Medaillen holen. Und ja, und dann gab es dieses erste schüchterne Telefongespräch mit dem ZDF. Ob ich mir denn nicht vorstellen könnte, als Expertin in Paris zu arbeiten. Und dann kam so der Moment, wo ich auch den Punkt machen musste, will ich jetzt springen oder nicht? Und den, da bin ich in mich gegangen und ich habe mir eigentlich gedacht, nee, es ist jetzt eigentlich folgerichtig, jetzt zu springen und nicht nochmal Paris mit Biegen und Brechen zu versuchen. Mein Körper hatte mir Signale gezeigt, dass es eigentlich ich nicht mehr schaffe, dieses Training auf dem Pensum. Und ich weiß, was das bedeutet, zu den Spielen zu kommen und wenn, was du alles im Petto haben musst, um eine Medaille zu holen. Und auf der anderen Seite wäre es auch einfach gewesen, so weiterzumachen. Also so in diesem Modus, ich bin ja Sportlerin und ich will Paris nochmal Sportlerin. Es war ein bisschen unbequemer, vorher rauszugehen und zu sagen, ich bin ja zu mutig und ja, ich beende jetzt meine Karriere. Also nach Paris hätte ich es ganz sicher sowieso getan. Das stand für mich fest. Aber es vorher zu tun, hat ein bisschen Mut gebraucht. Aber auf der anderen Seite bin ich ja immer ein großer Fan von, was steht noch auf deiner Liste? Was möchtest du noch alles erreichen in deinem Leben? Und da stand ganz, ganz, ganz lange schon, ich möchte irgendwann mal was mit dem Mikro in der Hand machen. Und das habe ich ja immer schon nebenbei gemacht. Ich habe immer schon die Charity Gala in Bad Nauheim moderiert, da zu dem
Fleißig
Zeitpunkt.
trainiert hast du da auch schon dafür?
Ja, genau. Mit Bettina Kramer habe ich das auch immer im Hintergrund vorbereitet. Die hat mich viel gecoacht am Mikro vor der Kamera. Ich weiß noch, das ist schon jetzt, glaube ich, 6, 7 Jahre her. Da habe ich sie gefragt, ganz schüchternes Telefongespräch auf. Frau Kramer, können Sie sich vorstellen, ob ich da Talent habe? Und wenn nicht, sagen Sie es mir. Und dann dachte ich, nee, du springst jetzt. Du machst es jetzt. Du gehst jetzt den Schritt. Du gehst jetzt ins unbekannte neue Land. Und wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich so froh, dass ich es gemacht habe, weil es. Paris war gigantisch und ich habe in Paris auch gemerkt, dass es richtig war, weil ich habe mein eigenes Rennen kommentiert, wo ich normalerweise an der
Ich wollte gerade
Startlinie
sagen, ja.
gestanden wäre und es hat sich absolut richtig angefühlt. Und da habe ich gemerkt, die Entscheidung war zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Moment. Auch wenn ich ehrlicherweise vielleicht gerne mein Abschiedsrennen gehabt habe, aber so ist das Leben. Es läuft nicht immer nach Plan und das dann auch anzunehmen und mitzugehen und dann eben noch andere Ziele im Leben zu haben, ist, glaube ich, dann auch der Schlüssel zu einem langfristigen, guten, resilienten Leben. Und Veränderung ist ja ein Bestandteil davon. Und die Veränderungen waren sehr krass in den letzten Jahren bei mir, beruflich, privat, aber auch total spannend, weil man ja jeden Tag wieder diese Möglichkeit hat, ein neues Kapitel zu öffnen. Und das habe ich jetzt gemacht und gehe da drin total auf. Also es macht mir so viel Spaß. Und es freut mich auch, weil man hat ja immer eine Vorstellung und dann denkt man, wie das so ist, wenn man im Fernsehen arbeitet. Und bei mir war es tatsächlich eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, wenn nicht
Du
sogar
hast
noch
ja auch einen
verrückter.
charmanten Partner an deiner
Ja,
Seite, Lawyer.
ich muss wirklich gestehen, ich habe den tollsten Moderationskollegen an meiner Seite gekriegt. Florian, liebe Grüße gehen raus. Florian Schiedrich vom ZDF. Wir waren echt ein tolles Duo. Das hat einfach mega gut funktioniert. Er macht es einfach wie ein Profi, der ist ein Profi seit Jahren und hat mich natürlich da an die Hand genommen. Und ich glaube, ich habe ihm natürlich auch viel Wissen aus der Parasportwelt gegeben. Und mir hat es so viel Freude gemacht, den ganzen Athleten, die ich ja nicht alle, aber fast alle persönlich kenne, so eine Plattform zu gehen, was über die zu erzählen, was sie ausmacht als Persönlichkeiten, als Sportler, was sie definiert, was jetzt vielleicht nicht jeder unbedingt weiß. Und Das ist auch das, was ich mir gewünscht habe. Wenn ich so zurückblicke zu meinen drei Paralympics, hätte ich mir manchmal vielleicht mehr Wissen gewünscht, was natürlich auch schwierig ist, weil wir natürlich nicht die Journalisten jeden Tag an uns dran sind, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, und ich hoffe, dass es mir gelungen ist. Also, und für mich war es so schön, auch mal Paris mit so einem offenen Blick zu sehen. Also
Ja.
alle Wettkämpfe zu beobachten, alle Sportarten. Weil das ist der Riesenunterschied dazu, wenn du Athlet selber bist und bei den Spielen bist, dann geht es nur um dich und deine Leistung. Und ich hatte immer am Anfang und am Ende Wettkämpfe. Das heißt, ich musste immer die Spannung halten. Also erst zur Abschlussfeier konnte ich
Boah.
locker lassen, weil ich wirklich am letzten Wettkampftag noch immer mein letztes Straßenrennen hatte und mein Bahnrennen immer am ersten Wettkampftag. Und
Konntest du
deswegen,
gar nicht bei anderen Sportarten groß gucken? Das war das
nee.
erste Mal, dass du das auch andere beobachten konntest. Aber du hast
Genau.
eben ein schönes Stichwort gegeben, Denise. Abschlussveranstaltung. Es war ja auch noch ein ganz bewegender Moment. Ich glaube, 70.000 Leute im Stadion. Und dann bist du gewählt worden als IPC-Athletin. Erzähl mal, was das überhaupt ist, welche Funktion du hast. Und du bist ja da auf die Bühne gekommen. 70.000 Zuschauer und du mitten im Stadion auf der Bühne.
Also wenn ich da auch zurückdenke, bin ich da schon sehr, sehr bewegt. Das IPC, also das ist das Internationale Paralympische Komitee, hat Athletenvertreter weltweit. Und die werden immer zu den Spielen gewählt. Es gibt dann Wintervertreter und Sommervertreter. Und im Sommer wurden eben fünf Vertreter gewählt. Und eine davon war ich. Und ehrlicherweise hatte ich gar nicht so, also dass ich da als Kandidatin aufgestellt worden bin, das habe ich gar nicht so selber gepusht. Also man muss da sozusagen nominiert werden, entweder vom Nationalen Paralympischen Komitee, das wäre dann Deutschland gewesen, oder von dem Verband. Und ich bin aktuell noch und war zu dem Zeitpunkt schon 4 Jahre Athletensprecherin weltweit für Pararadsport auf der Frauenseite und habe da viel getan die letzten 4 Jahre. Und die UCI, also das ist der Weltradsportverband, die kam auf mich zu, ob ich mich da nicht bewerben möchte, für eben in das Athletenforum vom IPC zu kommen. Und dann das war so eine WhatsApp, die durchkam und ich so, okay, are you serious? Und dann gesagt, ja, okay, können wir machen, wenn du meinst, dass ich dafür gut bin, weil ich habe das gar nicht so fokussiert, ehrlicherweise. Und dann hieß es so, ja, Bewerbungsschluss ist morgen. Und du musst ein Letter of Intent schreiben und warum und wieso. Und dann habe ich mal kurz eine Nachtschicht geschoben, habe dann meine Bewerbung abgegeben und muss ehrlicherweise sagen, also es wurde dann gewählt während den Paralympischen Spielen in Paris. Und das findet immer statt. Da gibt es so ein Wahlbereich, der im Essenszelt ist, im paralympischen Dorf. Und dann sind dann da die Gesichter und alle hatten Flyer und ganz viele waren vor Ort und haben mit den Athleten gesprochen, was ihr Programm ist und was sie verändern wollen. Und tatsächlich die Einzige, die keinen einzigen Flyer hat und nie vor Ort war, weil sie die ganze Zeit in Paris fürs Fernsehen gearbeitet hat, war ich. Und deswegen, dann habe ich mir noch so gedacht in der zweiten Woche, ehrlicherweise, na Denise, du hättest wenigstens mal irgendwie einen Post machen können, dass du da zur Wahl stehst und so, dass man dich wählen kann. Aber irgendwie ist es, glaube ich, auch nicht mal naturell. Also ich finde, wenn die Leute einen gut finden, dann wählen die einen. Und irgendwie fand ich es auch komisch für mich, Werbung zu machen. Das ist nicht so meine Art und meine Natur. Und dann bin ich am Ende, habe ich dann am Freitag, also praktisch am Sonntag waren ja
War
dann
die
die
Abschluss.
Abschlussfeier, habe ich dann wieder eine WhatsApp gekriegt vom Weltradsportverband. Denise, congratulations. Und ich so, bin ich jetzt gewählt worden? Und er so, ja, du hast eine E-Mail bekommen. Und ich war heute zwischen Sendungen. So. Und dann habe ich kurz meine E-Mails mal gecheckt und habe gesehen, dass ich tatsächlich gewählt worden bin. Und dann wusste ich das gar nicht, dass die offizielle Vereidigung im Stade de France bei der Abschlussfeier stattfindet. Vor all diesen Zuschauern.
Publikum und
Und
allen Sportlern.
ja, das war wirklich Gänsehaut, das war sehr besonders. Und es hat mich so gefreut, dass mir die Athleten vertrauen, dass sie mir das mitgeben, etwas zu bewegen. Und es ist für mich die unglaubliche Chance, etwas zurückzugeben, dieser paralympischen Bewegung, von der ich so viel lernen durfte. Ich war bei drei Paralympics selber als Athletin und all die Athleten und diese ganze Bewegung, die hat mir so viel gelehrt. Hat mich so viel weitergebracht als Mensch, weil wenn du durch das paralympische Dorf läufst und denkst, eine Unterschenkelamputation ist eine große Behinderung, dann laufst du einmal durchs Dorf und dann denkst du, ja, weißt du, das ist ein Kratzer. Und du siehst einfach, was alles möglich ist, wenn Menschen ohne Arme, ohne Beine so schnell durchs Wasser schwimmen, wie es ich nie werde mit meinen 3,5 Gliedmaßen. Und das hat mich immer beeindruckt und ich durfte so viel von der Bewegung lernen und jetzt zurückzugeben und auch dazu beizutragen, dass wir noch professioneller werden. Wir sind unheimlich professionell geworden die letzten Jahre, aber da ist auch noch viel zu tun. Das freut mich wirklich sehr.
Ja, da haben sie auch wirklich jemanden gewählt, der das mit Leidenschaft macht. Und das merkt man auch, wenn du das erzählst. Und es ist ja auch so wichtig, das nach außen zu tragen. Und auch für uns, die kein Handicap haben, für uns wird es ja auch viel normaler und auch verständlicher. Und das haben ja auch die Übertragungen gezeigt, dass man auch einen ganz anderen Bezug zu diesem Sport und zu den Sportlern bekommt. Und das ist auch ein großer Beitrag von dir. Denise, heute keine aktive Sportlerin mehr. Aber was macht Denise, um so fit zu bleiben?
Ja, also ich bin natürlich keine Leistungssportlerin mehr und ich trainiere jetzt nicht mehr jeden Tag 5, 6 Stunden, aber ich habe mir viel Gedanken gemacht, gegen Ende meiner Karriere, was die Säulen sind, die mich so festigen. Und weiterhin gehört Sport da dazu. Für mich gehört dieser Ausgleich, gesund zu essen, mich zu bewegen, wirklich in meinen täglichen Ablauf. Und dazu gehört jeden Tag Sport. Also ich mache eigentlich jeden Tag Sport, meistens so eine Dreiviertelstunde bis Stunde mindestens. Manchmal sind es auch 2. Und wenn es mal ein richtig guter Tag sind, sind es vielleicht auch noch mal 3 Stunden. Aber es sind jetzt natürlich nicht mehr die großen Touren von 6 Stunden, die ich noch mache. Aber Sport ist weiterhin ein großer, ja, hat einen großen Bestandteil in meinem Leben und es macht mir einfach auch Spaß und da fühle ich mich wohl, da geht es mir gut und ich liebe das einfach. Also ich drehe gerne noch am Rad, nicht mehr ganz so schnell und an dem Berg muss ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr leiden, aber es ist der schönste Sport der Welt und ich sage immer so, ich mache gerade schnelle Kaffeeausfahrten und figurerhaltende Maßnahmen, aber Sport ist einfach toll und erhält ja auch den Kopf fit. Und mich mental sehr, sehr gut im Ausgleich. Und deswegen hat er immer noch einen großen Stellenwert und wird es auch weiterhin haben. Denn es ist auch der Schlüssel dahin, lange gesund zu bleiben, lange fit zu bleiben. Und da muss man auch ehrlich sein. Ich habe sehr früh meine Behinderung bekommen. Ich bin ein Mensch mit Behinderung. Ich werde auf meine Gesundheit immer mehr achten müssen. Wobei das lustigerweise eigentlich jeder müsste, aber ich glaube, ich habe mehr Bewusstsein dafür, weil ich weiß, wie schnell das anders sein kann. Und deswegen hat es einfach auch so einen hohen Stellenwert bei mir.
Und du gibst ja auch deine Erfahrung weiter. Du bist ja eine sehr inspirierende und motivierende Keynote-Speakerin. Also liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, einfach mal bei der Denise auf die Internetseite schauen. Shownotes unten stehen natürlich nachher auch die Internetseite drin und die Profile Instagram, wo ihr der Denise auch folgen könnt. Du hast ja wunderbare Vortragsthemen für unterschiedliche Zielgruppen, für unterschiedliche Zielgruppen, Personenkreise. So die wichtigsten Themen, die du gerne, Denise, den Menschen nahebringen willst oder auch die Leute motivieren willst, selber sportlich aktiv zu werden. Was sind so die wichtigsten Themen, die so in deinen Vorträgen stattfinden?
Na, ich glaube, ganz grundsätzlich ist eine unheimliche Erfüllung in meinem Leben, Menschen zu befähigen und Menschen zu stärken, an sich zu glauben und zu verstehen, dass jeder Mensch Stärken in sich trägt. Und dass vermeintliche Schwächen oder Makel oder Fehler eigentlich oft auch unsere Superpower sind. Und durch diesen Prozess bin ich selber gegangen. Weil ich natürlich als behindertes Mädchen am Dorf aufgewachsen bin, wo ich eher mit so den Rahmen groß geworden bin, du kannst froh sein, wenn du ein Leben lang laufen kannst. Und dann hatte ich Gott sei Dank tolle Menschen in meinem Leben, die das ein bisschen eingebröckelt haben, aber ein Großteil musste ich auch einreißen von dem, was mir meine Umwelt gesagt hat. Und es macht mir unheimlich viel Spaß, Menschen zu befähigen, in ihre Kraft zu kommen und eben durch diese Dinge, die wir im Leben, ja, wo wir durchgehen müssen, die nicht einfach sind, und das Leben hält halt Schicksalsschläge bereit für jeden von uns. Das Leben ist nicht immer einfach, und da durchzugehen, durch diese Ängste, die wir in uns tragen, Strategien zu entwickeln, wie wir gut durchkommen, wie wir Krisen bewältigen können und wie wir resilienter werden, denn das kann man lernen, und man kann auch lernen, mit Dingen gut umzugehen. Das heißt nicht, dass man nicht weinen soll, ganz im Gegenteil. Das macht mir unheimlich viel Spaß, weil es wirklich eine Arbeit ist, die Menschen bewegt. Gehen müssen sie immer selber, sage ich immer so schön, aber ich kann Menschen bewegen. Und das ist auch Teil meiner Vortragsthemen. Da geht es um Thema wie Ängste, es geht um Thema Resilienz, es geht um dieses große Thema Veränderung, das uns eben viel Angst macht. Weil Veränderung ist unbequem, Veränderung tut weh. Wir wollen gerne Sicherheit. Und aber zu lernen, dass eigentlich nichts sicher ist im Leben und damit ganz entspannt umzugehen, das ist eine hohe Kunst. Und da begleite ich Menschen gerne.
Und für alle, die noch nicht die Möglichkeit hatten bisher, es gibt ja natürlich auch ein wunderschönes Buch von dir, Vom Glück Pech zu haben, wo du deine 10 wertvollsten Resilienztipps gibst. Kannst du ganz kurz 5 sagen, was du sagst, was so deine wichtigen Tipps sind, um einfach auch glücklich zu sein?
5, also du musst mitzählen.
10 sind es, aber die Leute sollen ja auch das Buch lesen, gell?
Ja, genau. Also das Erste ist immer, wenn du in einer schwierigen Situation bist, die zu gewissen Teilen nicht veränderbar ist, ist eine gewisse Akzeptanz. Wir neigen dazu, unheimlich viel Energie zu verlieren in Sachen, die wir nicht ändern können, und dagegen anzukämpfen. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Als Mensch mit Behinderung, ich habe 1,5 Beine. Ich werde nie mit 2 Beinen leben. Ich werde immer auf eine Prothese angewiesen sein, und das muss man annehmen. Und an dem Punkt, wo man das wirklich annimmt und es sich auch so liebt mit diesen Umständen, dann kann man eben auch wieder Chancen sehen. Und diesen ersten Schritt Akzeptanz für Dinge, die nicht zu ändern sind, die anzunehmen und dann drauf zu blicken, was kann ich jetzt, was sind da die Chancen drin, was kann ich daraus machen, das ist dann so dieser zweite Schritt. Also ich glaube, Akzeptanz ist unheimlich wichtig. Dann war das zugleich auch, dann kommt der zweite wichtige Punkt, ist diese Selbstwirksamkeit. Also in einer Situation, wo ich bin, was habe ich denn in meiner Hand? Was kann ich tun? Was kann ich machen? Was sind Chancen da drin? Also wirklich 5 Schritte zurückzugehen und sich diese Situation anzuschauen und festzustellen, wirklich in einem ruhigen Moment, dass jede Situation weder gut noch schlecht ist, sondern sie nur durch unsere Beurteilung gut oder schlecht wird. Und das wirklich zu schaffen in sehr, sehr schwierigen Situationen, das braucht auch manchmal vielleicht jemanden, der
Hilfe.
hilft, genau, je nachdem, wie schwer die Situationen sind, oder eben Fragen an einem selbst. Das ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und dann habe ich den dritten Punkt genannt. Manchmal braucht es Hilfe von außen. Und das kann eben sein, indem man sich einen Coach nimmt. Es kann ein guter Freund sein. Man braucht gute Wurzeln. Und gute Wurzeln, da gehören auch eben Freunde oder Familie oder die Freunde, also die Familie, die man sich wählt, im Sinne von Freunden. Ich sage da immer ganz gerne Leuchttürme dazu. Und es müssen gar nicht viel sein. Es reicht manchmal eine Person. Aber die sind auch wichtig. Und dass man nicht immer versucht, alles selber zu tragen.
Stimmt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für mich. Ich bin tatsächlich, tendiere ich gerne dazu, alles selber tragen zu wollen. Bin aber auch besser da drin geworden, wenn ich sage, hey, jetzt brauche ich hier mal Hilfe. Ja? Und das ist vollkommen fein und okay ist. Ja? So, wie viel haben wir schon?
3, 4.
3? Sind wir bei 4? Genau, da würde ich sagen, die Achtsamkeit mit sich selbst.
Das ist auch
Also
wichtig, ja.
genau, und wirklich zu wissen, was sind meine Kraftquellen. Denn wenn eine Säule wackelt, müssen die anderen umso wichtiger stehen. Und das ist etwas, was zu dem ganzen Thema Resilienz gehört. Es gibt verschiedene Säulen, die dazu beitragen. Und zu wissen, für jeden sind Säulen anders. Was mein Rezept ist, ist jetzt nicht für meinen
Auch
Nachbarn
für mich
das
gut
gleiche
oder
Rezept oder für
ja.
dich, Andrea. Du
Ja.
würdest sagen, hör mir auf mit Radfahren. Ich will nicht eine Stunde Radfahren. Du würdest sagen, ich würde gern golfen gehen. Da komme
Ja.
ich runter. Und
Ja.
es ist für jeden anders. Und sich das mal bewusst zu machen, was sind meine Säulen? Und achte ich auf die. Und ganz, ganz wichtig, im Sturm, umso mehr eben eine Säule gerade wackelt, umso mehr drauf schauen, dass man die anderen nicht vernachlässigt. Denn das ist etwas, was man gerne tut in der Krise. Eine Säule wackelt und dann, ich sage das jetzt mal so salopp und es ist total menschlich, dieses, ah, dann ist ja jetzt hier alles egal. Nein, genau dann ist es umso wichtiger, dass ich morgens mich bewege zum Beispiel oder meditiere abends oder eben morgens, wann es geht. Umso wichtiger sind diese anderen Säulen, weil wenn ich dann die anderen auch noch vernachlässige, dann wird es schwierig. Dann wird, eine Krise ist ja nicht schlimm, eine Krise befähigt uns ja auch und gibt uns auch die Chance, auf Dinge zu schauen, die wir verändern können und wo Dinge auch besser werden können. Aber wir müssen diese anderen Säulen, die müssen stabil bleiben. Es kann auch manchmal sein, dass zwei Säulen gleichzeitig wackeln. Aber umso wichtiger, dass man eben da sorgfältig mit sich umgeht. Und dann glaube ich, als letzte Säule finde ich es immer schön, diese Empathie, also auch Dinge zurückzugeben. Also Dinge zu tun im Leben, die Sinn geben und Sinn stiften, finde ich etwas sehr, sehr, ja, Erfüllendes
Wertvolles auch.
und Wertvolles. Und da wären wir jetzt knapp bei 5. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr und das würde jetzt den Podcast-Rahmen sprengen,
Sprengen,
weil
ja.
wenn es in 10 Minuten erklärt wäre, wäre es
Dann
nicht so eine
hätte das
große
Buch auch nur
Wissenschaft.
drei Seiten und nicht so.
Genau.
Nein, aber
Stimmt ja.
liebe Zuhörer, also wenn ihr da gerne mehr wissen möchtet, gibt es genau drei Möglichkeiten. Das Buch kaufen von Denise, lesen, einen Vortrag besuchen. Oder Denise, es gibt ja noch eine andere News. Du machst ja gerade deine Ausbildung zum Resilienzcoach und bist fast fertig. Das heißt, man kann dich auch buchen als Coach und das mit dir zusammen machen.
Hast du
Oder?
die Katze aus dem Sack gelassen? Weil, also die mir natürlich sehr nahe stehen, die wissen das. Ich habe letztes Jahr angefangen nach den Spielen in Paris. Und das finde ich auch so wichtig im Leben, dass man nicht stehen bleibt und sich ausruht und sagt, ja, ich weiß ja eh, wie es geht, sondern dass man immer dazu lernt und weiterlernt und sich verbessert und auch nicht aufhört, sich selbst zu hinterfragen. Und ich habe mir eben da meinen Kopf gemacht, was ich jetzt machen möchte in meinem Unruhestand. Und natürlich ist das eine, als Expertin fürs Fernsehen zu arbeiten, meine Arbeit als Keynote-Speakerin, habe ich gedacht, ich hätte gerne noch eine weitere Säule und habe meine Coaching-Ausbildung gestartet. Also Coaching wirklich im Bereich von Business und Lebenscoaching. Und das mache ich jetzt seit letztes Jahr September. Da von einem, wie ich finde, von einem der besten in Deutschland lernen, Werner Katzengruber, bin da in der Akademie, habe den Practitioner schon durch, bin jetzt im Master und es macht unheimlich viel Spaß, weil man selber auch durch den Prozess geht
Das glaube ich.
und einfach so viel wieder an Input bekommt, sich selbst hinterfragt, auch Verhaltensweisen besser verstehen, woher Dinge kommen. Und das ist das Schöne, die Arbeit als Coach ist doch anders als die Arbeit als Speaker. Und das ist wieder eine Herausforderung. Es ist manchmal auch unheimlich anstrengend, weil das natürlich eine Arbeit ist, die im 1:1 sehr, sehr intensiv ist, aber auch mir unheimlich Spaß macht. Und genau da geht es wieder darum, Menschen zu stärken, Menschen für Menschen ein Licht zu sein in schwierigen Zeiten. Und sie zu befähigen, Krisen selber zu bewältigen. Also es nicht abzunehmen, sondern sie zu befähigen, selber durch die Krise gut zu gehen. Und das macht mir unheimlich viel Spaß. Geht jetzt noch bis September. Dann werde ich bestimmt nicht aufhören zu lernen, sondern weiter lernen, weil das ist
Ja.
ja als Coach, glaube ich, ist die Arbeit nie fertig, besser zu werden. Und das ist wirklich toll. Also diese Ausbildung macht mir so viel Spaß und man merkt es auch darin, wie sich meine Vorträge auch nochmal weiterentwickeln, wie auch viel wissenschaftlicher Hintergrund ist, warum wir ge auf gewisse Dinge, Situationen reagieren, warum Flucht, Angst, Reaktionen da sind im Körper, wie unser Gehirn uns auch gerne veräppeln
Streichelt.
möchte, ja, wie es aber auch Strategien entwickelt hat, dass wir überleben. Und wenn man sich dessen mehr bewusst ist, also man sagt das auch immer so, wenn man in gewisse Verhaltensmuster verstanden hat und der Bewusstseinsebene ist, dann kann man sie eben ändern. Und das finde ich mega spannend. Und da ist so viel Chance für jeden drin, ein schöneres Leben und auch ein befreiteres, freieres Leben zu
Und
führen.
längeres Leben, was ja auch ein
Und
großes Thema
längeres
zur
Leben.
Zeit ist. Wie heißt das
Genau.
Zauberwort zur Zeit, was jeder auch im Mund
Longevity.
hat? Also auch zu dem Thema könnt ihr die Denise gerne buchen oder anfragen. Man merkt, Denise, das, was du machst, sag du ruhig erst.
Ja, aber ich finde es ja so spannend mit diesem Longevity. Das ist ja jetzt gerade der große Hype und viele Mediziner und was man alles machen kann. Und natürlich erleben wir gerade eine Revolution in der Medizin, was man alles machen kann. Aber für mich fängt Longevity schon in dem an, was du täglich tust. Und ich sage immer so schön, wenn 90% deines Lebens gut, gesund und mit guten Routinen bedeckt sind, dann kannst du auch den Kuchen mal essen am Sonntag und dann kannst du auch mal ein Glas Wein trinken. Aber der Grundsatz deines Lebens, der sollte eben gut gefüllt sein mit Sachen. Und ich glaube, wir Leistungssportler, für uns ist dieses Thema Longevity total naheliegend, weil wir ja gelernt haben, unseren Körper gut zu behandeln
Tagtäglich.
und gut zu füllen, sage ich immer,
Ja.
mit dem, was möglich ist, und um dann eben die beste Performance rauszukriegen. Und ich fand es immer ganz, ganz spannend, wenn ich so, als ich dann offiziell gemacht habe, dass ich aufgehört habe, als Profi zu fahren, dann ganz viele zu mir gesagt: Ja, Denise, da musst du jetzt nicht mehr so streng essen und auf Diät sein. Und ich war immer so total irritiert mit dieser Aussage. Ich so, hä, warum? Weil ich esse
Ja.
doch gerne gesund und es tut mir doch gut. Warum sollte ich das ändern? Also, ich möchte nicht mehr 6 Wochen lang rote Beete essen, morgens, abends, mittags. Das sind so die Sachen. Man hat so bestimmte Loading-Phasen gehabt im Leistungssport, wo ich sage, na Gott sei Dank, die sind jetzt vorbei. Aber so dieser Grundsatz, den man verstanden hat, wie gut uns Ernährung zum Beispiel vorbereitet, konzentriert zu sein, besonders wach zu sein, besonders schnell reagieren zu können oder in meinem Fall schnell Radfahren zu
Ja.
können, das nutze ich bis heute und ist für mich absoluter Schlüssel, warum ich zum Beispiel super stressige Tage und teilweise Wochen, wo ich nur von A nach B springe, Vorträge, Bühne, vor der Kamera, hinter der Kamera, immer on bin und mich auch konzentrieren muss, warum ich da so gut durchkomme, weil ich eben weiß, was ich im Hintergrund machen muss, damit mein Körper fit ist. Und aber auch weiß, der braucht dann auch mal Wiederholung, damit er nicht im Dauerstresszustand ist. Und deswegen finde ich dieses Thema Longevity, das ist wichtig. Man kann es aber auch übertreiben. Also ich glaube, so eine gewisse Lockerheit, und das kann ich jetzt sagen als Leistungssportlerin, ich habe ja viel gesehen, ich habe auch Leistungssportler gesehen, die nur 3, 4 Jahre da waren und dann mit einem kompletten Burnout aufgehört haben. Man braucht immer bei allem ein bisschen Lockerheit auch und sich Dingen bewusst zu sein, so was kann ich ändern, aber hat einen großen Hebel. Das ist sehr, sehr spannend. Habe ich übrigens auch einen Vortrag, Eat, Perform, Succeed für Manager, also wirklich einfache Hacks anzuwenden, damit man eben in den wichtigen Meetings zu 100% da ist und nicht der Blutzuckerspiegel fällt. Das wäre sehr schlecht, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen. Und da können wir wirklich viel aus dem Leistungssport lernen. Aber, und das kann man auch sagen, was auch jetzt im Longevity-Bereich passiert, ist natürlich auch ganz viel, wo jetzt ein Leistungssportler gar nicht machen dürfte, weil das wäre tatsächlich schon Doping. Da sind wir natürlich viel, ich bin jetzt kein Leistungssportler mehr, aber da sind wir natürlich viel reglementierter, als was auch alles im Longevity gemacht wird, von Blutwäschen bis Infusionen etc. pp. Das ist zum Beispiel im Leistungssport gar nicht erlaubt.
Aber es ist ein hochspannendes Thema und ich sehe schon, du hast dich da intensiv damit beschäftigt. Denise, es tut mir total leid, ich täte noch Stunden mit dir schnattern, aber die Zeit ist rum. Ganz kurz noch für unsere Zuhörer und Zuschauer. Was wünschst du dir zum Thema Inklusion von deinen Mitmenschen, von unserer Gesellschaft? Was kann jeder machen? Zwei Sachen, zwei Sätze, ganz einfache Sachen, was für alle das Leben viel einfacher macht.
Bei dem Thema Inklusion wünsche ich mir einfach, dass wir mit Offenheit uns begegnen und nicht mit Vorurteilen, dass wir es als unheimliche Chance begreifen, voneinander lernen zu dürfen, dass Menschen mit einer Behinderung nicht als störend empfunden werden, sondern als Bereicherung und dass wir eben Menschen mit Behinderung befähigen, ihre Stärken zu sehen. Und das ist auch Inklusion für mich, dass Begegnung stattfindet, dass wir Stärken erkennen, dass Behinderung nicht als störend empfunden wird, sondern als Bereicherung. Und wenn wir an dem Punkt angekommen sind, und deswegen finde ich immer Inklusion von klein auf so wichtig, weil wenn da die Begegnung stattfindet, wenn da Berührung ist, dann hat man es nicht mehr im Erwachsenenalter, wo man sagt, ah, ich weiß gar nicht, ob ich fragen darf oder
Was
ob
ich
ich das.
sagen soll.
Was ich sagen soll, diese Scheu wird ja abgelegt mit der Begegnung, mit dem Verständnis füreinander. Und deswegen sage auch ich als behinderter Mensch, ich bin so dankbar, bei drei Paralympics dabei gewesen sein zu dürfen, dass ich mit so viel inklusiven Sportgruppen gelernt habe, weil ich auch über verschiedenste Behinderungen da lernen durfte. Menschen, Kinder mit Down-Syndrom, im Rollstuhl, was es wirklich bedeutet. Und das ist so toll, wenn man einfach da sich begegnet, dazu lernt. Und das wünsche ich mir, dass Inklusion ganz natürlich stattfindet und auch bewusst gefördert wird. Und das kann bei jedem, indem er eben aktiv divers die Gruppen mischt, Menschen aktiv einlädt und eben die Brücke baut.
Dankeschön. Wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir und ich freue mich aufs nächste Mal.
Bis bald.
Ciao.